Heute mal wieder zu Gast Serienunternehmer, Investor Frank Thiel.
Was wir besser können, ist Technologie. Deswegen gibt es in unserem Fonds auch nur Technologiewerte. Und damit glauben wir schon, dass wir den Markt schlagen werden. Ich habe auch ein eigenes Portfolio, habe ich ja gesagt, da komme ich am Anfang her. Das ist einfach das für mich und für meine Freunde und für die Familie gemacht habe. Und das ist jetzt überhaupt kein Benchmark und das heißt nicht, dass wir es wiederholen können. Aber da habe ich schon auch mehrere 100% in den letzten 3 Jahren erzeugen können. Da brauchte man ja nur quasi eine Tesla, eine Square, eine Tencent, über die ich auch immer wieder öffentlich gesprochen habe, im Portfolio zu haben. Und ich glaube, wenn wir eine harte Arbeit machen und wirklich immer jetzt wieder genau tiefgreifend analysieren, das ist wirklich viel Arbeit, wie gutes Venture Capital, dann können wir den Markt deutlich schlagen, werden aber auch volatiler sein als der Markt. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Einer der großen Unterschiede zwischen B2C und B2B-Marketing liegt halt darin, dass im B2B-Marketing viel kleinere Zielgruppen relevant sind und erreicht werden müssen. Und das ist extrem schwierig. Also häufig ist der Job eines B2B-Marketers viel schwieriger. Und jetzt kommt ein Teil der Lösung. Und das könnte sein Xing. Die bekannte Plattform Xing, also das Business Network, von dem wir hier sprechen, die bieten ja bekanntlich auch Werbelösungen an. Auf die möchte ich hinweisen. Es gibt da nämlich 19 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum und die kann man jetzt sehr, sehr genau adressieren, sehr, sehr eng schneiden, wenn man wirklich erreichen möchte. Und dann kann man nutzen, zum Beispiel E-Mail-Nachrichten in die jeweiligen Xing-Postfächer. Man kann natürlich in den Xing-Branchen-Newsletter jeweils reingehen. Man kann nach Branche oder halt nach Nutzerprofil targetieren. Man erreicht da vor allen Dingen natürlich eine sehr hochwertige Zielgruppe. Haushaltsnettoeinkommen liegt bei über 3.000 Euro im Monat. Fast die Hälfte der Mitgliederinnen und Mitglieder dort arbeiten in leitenden Führungsebenen. Und das Ganze natürlich am Ende nicht nur relevant für B2B, sondern auch bei der Anzahl an Personen auch für B2C. Wer da Näheres wissen möchte, wer sich mal einarbeiten möchte, werben.xing.com/OMR heißt die Landingpage, werben.xing.com/OMR. Ich möchte gerne hier kurz 60 Sekunden lang eine Premiere feiern, einen neuen Partner begrüßen bei OMR, von dem wir hier in Zukunft häufiger hören werden, und zwar von Valentic. Valentic mit V am Anfang. Valentic, der führende Partner für digitale Transformation. Sie beraten von der Strategie bis zur handfesten Realisierung und schaffen begeisternde Kundenerfahrungen, so sagen sie. Und es geht über alle Touchpoints und Systemgrenzen hinweg. Valentic sieht sich als prädestinierten Entwicklungspartner für digitale Lösungen und Plattformen aus den Bereichen Marketing, Sales, Commerce, CRM, Data-Driven Marketing, und sie machen dabei natürlich nicht alles selber, sondern holen auch wieder ihrerseits Partner- und Softwarelösungen rein, je nachdem wie sie gebraucht werden, und setzen dabei auf SAP, auf Magento, auf Spryker, auf Shopware, auf viele andere Technologien und Frameworks, die natürlich Valentic 1:1 beherrscht und euch damit helfen kann. Valentic arbeitet übrigens für 20 von 30 DAX-Konzernen und die Chancen sind groß, wenn es demnächst 40 DAX-Konzerne gibt, dass auch weitere Valentic-Kunden dabei sind, denn sie haben insgesamt 1000 Kunden an 20 Standorten, also in Deutschland, sowie 5 weiteren Standorten international. Hauptsache, ihr merkt euch jetzt hier, Valentic kommt demnächst häufiger und ist euer Partner für digitale Transformation. Valentic. Alle Infos unter valentic.com. Seit 5-6 Jahren ist Frank Thelen regelmäßig auf dem OMR-Festival im Podcast. Wir sprechen bei Clubhouse und tauschen uns halt auch so mal aus. Er ist auf jeden Fall ein Freund des Hauses. Und so haben wir vor einigen Tagen diesen Podcast aufgenommen zum Launch seines neuen Fonds, dem 10x-DNA-Fonds. Und dazwischen kam dann eine große Empörungswelle, vollkommen zu Recht, eine kontroverse Diskussion oder eine Diskussion rund um sehr kontroverse Äußerungen von Frank aus dem Jahr 2019, wo er in einem anderen Podcast sich unter anderem geäußert hat zur Politik in Afrika. Natürlich ist das nichts für uns, auch nichts, was wir auch nur ansatzweise teilen. Ich glaube, auch der Frank hat sich da mittlerweile davon distanziert und das wurde, wenn ich ihm da folge, und wir haben anschließend in den letzten Tagen nochmal telefoniert, falsch verstanden. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, nur es gibt hier kein Gespräch dazu im Podcast, weil, wie gesagt, das Gespräch wurde aufgenommen, bevor das ganze Thema nochmal losging. Stattdessen haben wir gesprochen über Frank als Twitter-Meme. War ein bisschen was Lustigeres, was Einfacheres. Mittlerweile gibt es nicht nur ihn bei Twitter, sondern auch einen Meme-Account, Trank Fehlen, den er noch gar nicht kannte. Darüber haben wir gesprochen, aber vor allen Dingen halt auch über seine Fonds, über seine Investments, warum man als Anleger bei ihm investieren kann, worauf er hinaus will. Und wir sind eingestiegen, durchaus politisch. Frank hat ja vor kurzem auch Geld gespendet an eine politische Partei. Und ich schätze es sehr, wenn sich Menschen klar positionieren, auch politische Ansichten hier offen teilen. Das tun nicht viele. Der Frank macht das, das finde ich gut, solange sie halt nicht bestimmte Grenzen überschreiten, nicht in die Extreme gehen. Und eigentlich, wie gesagt, ist es eine Sache, die ich schätze, die wir auch von vielen Gästen kennen, wovon wir auch leben. Und deswegen hört euch mal an, wie er die Politik sieht. Auch das keine Meinung, die OMR so teilt. Aber ich fand es interessant zu hören, warum er auf einmal sich doch so politisch stark positioniert. Übrigens, ich spreche ja gleich mit Frank auch über seinen Fonds. Und das ganze Gespräch dazu ist natürlich weder von Frank noch von mir eine Anlageberatung. Wir geben hier keine Empfehlung. Wir haben selber keine Ahnung, der Frank ein bisschen mehr. Aber trotzdem, am Ende, ihr müsst entscheiden, was ihr macht. Und jetzt rein ins Gespräch. Hi Frank.
Ja, Herr Philipp, danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, wir sind ja mittlerweile schon irgendwie regelmäßig. Ich weiß noch, vor Jahren das erste Mal hier live, jetzt wieder remote. Bei dir tut sich einfach wahnsinnig viel. Dann kann man schon sagen, du schiebst eine Menge Projekte an. Wir kommen gleich zu einem neuen Hauptprojekt von dir, ein bisschen die Spannung nach oben halten. Aber lass mal ganz politisch anfangen. Demnächst kommt ja die Wahl. Da hast du dich auch stark positioniert. Was würdest du dir denn wünschen, was wir für eine Regierung kriegen?
Mein Traum wäre natürlich CDU, CSU, also Union plus FDP in der Mehrheit. Mhm. Jetzt bin ich ja Realist, das wird sehr unwahrscheinlich. Man muss auch sagen, ich gehöre ja keiner Partei an. Und deswegen kann ich auch jetzt hier zum Beispiel sagen, ich glaube, was Armin Laschet gerade im Wahlkampf macht, das ist enttäuschend. Mhm. Das ist einfach nicht gut. Ich glaube, er ist ein guter Politiker und auch ein guter Kopf. Aber ja, das ist einfach, läuft gerade wirklich, wirklich schlecht. Keine Ahnung, wen wir sehen. Ich würde eine sehr starke Union FDP wünschen, aber muss auch fairerweise sagen, der Wahlkampf war einfach wirklich schlecht.
Um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, ich meine, das war auch ein Thema, das die letzten Monate immer mal wieder toste. Du hast irgendwie auch gespendet, du hast richtig sogar daran versucht, ein bisschen mitzuarbeiten, dass die FDP zumindest besser vorankommt und hast da eine 500.000 gespendet, zusammen mit anderen Gründern. Erklär mal so ein bisschen, wieso, weshalb, warum.
Ehrlich gesagt, die Aktion kam gar nicht von mir. Die kam von jemand anders, der da auch mit gespendet hat, aber bisher noch nicht genannt wurde. Er hat gesagt, hey, wollen wir uns nicht mal alle zusammentun? Es war auch natürlich ein sehr bekannter Gründer, der auch bei dir schon im Podcast war. Mhm. Und hat gesagt, hey, wollen wir nicht mal helfen, weil das ist ein Problem, wenn wir jetzt so eine starke grüne Partei haben, so eine starke linke Partei haben. Ich habe einfach Angst, dass wir da am Ende des Tages die falsche Partei haben. Und dann war ich da mit dabei in so einem Zoom-Call, wo echt viele große Köpfe waren. Und am Ende des Tages haben wir gesagt, okay, was machen wir denn jetzt konkret? Und dann haben sich 10 zusammengetan und haben einfach dann diese 500.000 Euro gespendet, weil wir glauben, dass die FDP eine Entbürokratisierung hat. Die wird Geschwindigkeit bringen, die wird Digitalisierung bringen. Sie hat auch ein korrektes, gutes Umweltprogramm, weil sie einfach sagt, wir limitieren CO2. Sie müsste dann auch noch andere Dinge limitieren. Dazu hat sich Christian Lindner bei mir committed in meinem Podcast. Also deswegen fand ich insgesamt, das ist eine der Parteien, die wichtig ist, dass die stark ist.
Und warum habt ihr es anonym gemacht?
Also, ich hab's ja nicht
anonym. Du nicht, aber die anderen? Also,
ja, ich habe die Prügel bekommen. Oder genau, wie auch immer. Das ist ein ganz schlimmes Thema. Du darfst dich in Deutschland nicht politisch äußern. Und das muss ich sagen, das ist wirklich krass. Deswegen haben sie auch die anderen, die waren dann wahrscheinlich erfahrener als ich, ehrlich gesagt, mir ist es egal, ich würde es auch wieder machen. Wenn du dich politisch äußerst, verlierst du Follower. Hm. Wenn du dich politisch äußerst, haben bei uns Kooperationspartner ganz klar angerufen und gesagt, wenn der Frank sich noch einmal so klar politisch äußert, würden wir die Kooperation einstellen. Mhm. Du bekommst natürlich eine Menge Hate, weil es gibt dann halt auf Social Media sehr harte andere Meinungen. Und es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt für die AfD oder für eine linksradikale Partei. Oder würde sagen, hey, Covid, das ist ja irgendwie alles nur Blödsinn von der Regierung oder so. Sondern man hat sich für demokratische Parteien, CDU, CSU, FDP, ausgesprochen. Mhm. Und das ist, wenn man auf Followerzahlen und andere Dinge schaut und von Kooperationen lebt, kein guter Plan. Und das finde ich sehr schade.
Wie viele Follower hat dich jetzt bei LinkedIn gekostet? Da hast du jetzt ja, glaube ich, mittlerweile 400.000 oder sowas sind da zusammengekommen jetzt über die Zeit. Sind dann 20.000 weg oder 50.000 weg?
Nee, so krass war das nicht. Und ich glaube, auf LinkedIn hat es gar nichts so bewegt. Da haben wir auch ein starkes Wachstum. Aber auf Instagram zum Beispiel hat man das schon echt gemerkt, dass wir da einfach eine Zeit lang einen starken Churn hatten. Normalerweise wachsen wir auf Instagram. Mhm. Und dann waren einfach so 2-3 Wochen, wo ich angefangen habe, über Politik zu sprechen. Irgendwann, ich gucke da auch nicht jeden Tag rauf, aber irgendwann komme ich zu meinem Team und sage, hey, wir kriegen ja jetzt immer weniger Follower. Was ist denn da los? Und dann kam daraus, ja, Frank, du äußerst dich halt über Politik. Und was ich übrigens auch ganz wichtig finde, ich follow Kevin Kühnert, Annalena Baerbock, weil ich einfach wissen will, wie eine andere Meinung aussieht. Und wenn wir uns alle nur noch in unserer Bubble bewegen, ne, Startups, wir alle mega geil Startups, alles mega geil online, und wir hören uns die anderen Dinge gar nicht mehr an, das ist auch, glaube ich, gar nicht gesund. Also hier meiner Meinung nach die Empfehlung und Aufruf, folgt den anderen Parteien, folgt Leuten, die eine andere Meinung haben. Und ich glaube, mir an der Stelle zu entfolgen, weil sie zum Beispiel die Grünen total super finden und ich Annalena Baerbock nicht gut finde, ist, glaube ich, auch gar nicht so clever. Mhm. Weil man sollte andere Meinungen auch immer mal wieder hören.
Mhm. Und also das heißt, es gibt auch bei dir Sachen, bei den Grünen zum Beispiel, die du durchaus gut findest?
Nee. Also ich muss sagen, es gibt natürlich auch Sachen, die so ein Lastenfahrer zum Beispiel ist gut. Ich finde, der Robert Habeck hat teilweise gute Ideen. Ich finde, dass das Annalena Baerbock keine guten oder wenig gute Konzepte hat und sowas halt, wie gesagt, der Speicher ist im Netz, also wirklich auch einfach ja nicht kompetent ist. Trotzdem folge ich ihr, weil ich ja nicht nur noch in meiner Ja-Sager-Bubble von CDU, CSU, FDP, wenn man jetzt nur das Politische nimmt, sein will, sondern ich will ja auch wissen, was sie sagt. Ich will auch wissen, was Olaf Scholz sagt, obwohl ich glaube, dass er wirklich zum Beispiel die Aktien nicht zu empfehlen, da hat er sich jetzt ein bisschen gedreht, oder zu sagen ESOP, also was ja bei uns in der Startup-Szene ein ganz wichtiges Thema ist, Mitarbeiter zu beteiligen, hat er sich ganz klar dagegen gestellt, Katastrophe. Trotzdem folge ich Olaf Scholz und lese ab und zu, was er sagt, um einfach auch andere Meinungen zu hören.
Mhm. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über Social Media gesprochen. Man muss ja sagen, du bist ja mittlerweile richtig eine Social Media Maschinerie geworden oder um dich herum ist eine entstanden. Beschreib mal so ein bisschen, wie viele Leute bei dir gerade im Social Media Team arbeiten?
Also, das ist wahrscheinlich eher klein. Also wir haben Melissa, die macht alles, was Editing angeht, von Videos, Audios und so weiter. Lena leitet die Kommunikation, aber parallel auch für Freigeist und andere Dinge. Nächste Woche fängt noch eine neue Mitarbeiterin an. Also es sind so 3, 4, 5 Leute mit Freelancern und mehr ist das nicht.
Und mittlerweile sogar bei TikTok.
Ja, wir machen TikTok und das war am Anfang, da hat mein Team, also hauptsächlich machen wir Venture Capital mit Freigeist und dann kam irgendwann dieses Team und hat die ersten TikToks gedreht. Und es ist, weiß ich jetzt, ein Jahr her oder so. Und da habe ich auch echt so, ey Frank, jetzt ist echt gut mit deinem scheiß Social Media, ja. Weil das war halt so abgefahren und war ja auch eine Menge oberflächlicher Content drin. Mittlerweile ist es auch bei unseren Startups recht beliebt und man sieht, es ist eine gute Plattform. Aber am Anfang wurde das echt so, ey Frank, jetzt echt gut.
Ich meine, du kannst ja richtig, das ist schon sehr kraftvoll, wenn man 400.000 Leute bei LinkedIn erreichen kann. Oder was ist der nächstgrößte Kanal von dir, Twitter?
Ich glaube mittlerweile sogar TikTok.
Okay,
Ja.
Also, das heißt, du nutzt es ja schon auch, um Startups zu pushen, um Themen zu pushen. Das ist schon mittlerweile viel Geld wert, was du da so an Reichweite hast.
Absolut. Also genau, TikTok sind es, glaube ich, über 200.000. Bei Instagram geht es Richtung 200.000, was ja auch nicht so groß ist. Ne? Also, es gibt ja andere TikToker und Younes und so, auch echt ein guter Kumpel, der ist einfach super drauf, die viel, viel größer sind. Was bei mir, glaube ich, ganz interessant ist, wer mir folgt. Also wenn man das zum Beispiel auf Twitter sich anschaut, sind es wirklich die meisten Minister oder die meisten Chefredakteure. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen und versuche deswegen hochwertige Inhalte und neue Gedanken auch zu teilen. Weil bei mir ist LinkedIn, der Reach ist sehr groß, aber ansonsten auf den anderen Plattformen nicht groß. Aber ich glaube, echt entscheidend, weil es ganz interessante Köpfe sind, die ich da erreiche.
Bei Twitter seit neuestem gibt es sogar einen Account, ich finde manchmal auch ganz unterhaltsam, du wahrscheinlich auch, aber nicht so richtig, der heißt Trank fehlen. Also das ist eigentlich die höchste Art der Adelung, wenn man irgendwie als prominente Person einen Account hat, der dann sozusagen einen veräppelt. Also ist dir das schon, hast du schon wahrgenommen, nehme ich mal an.
Nein, ich freue mich jetzt gleich total.
Komm mal auf, kennst du nicht?
Nein, wirklich nicht. Und du kannst es auch gar nicht vorstellen, wir sprechen auch gleich über neue Projekte. Selbst mein Team legt bei mir quasi oftmals jetzt auf, sagen, Frank, es tut mir leid, tolle Idee, ich kann nicht, legt auf, weil wir brennen hier wirklich, wir arbeiten wirklich wieder 10-12 Stunden, als wären wir selber ein Startup. Wir haben uns einfach zu viel auf den Schreibtisch gelegt. Ich kenne ihn nicht, ich weiß auch nicht, ob Lena ihn kennt, ich denke nicht.
Musst du dir,
aber ich finde es cool, ich schaue es mir an.
Also ja. Muss man sicherlich, ich kann mir vorstellen, wenn man selber betroffen ist, dann kotzt man auch, dass man jetzt da veräppelt wird, aber auf der anderen Seite es zeigt ja irgendwie...
Easy. Ich bin Rheinländer, alles gut.
Okay,
ich kann auch
also Trank fehlen auf Twitter. Okay, lass mal ein bisschen über deine neuen Projekte sprechen. Es geht ja weiter um Investments, aber du machst seit Jahren Investments in den sozusagen Private Markets, wenn man so will. will, du investierst in Startups, auch im Fernsehen zum Teil, aber auch in, privat, da einige große Dinger getroffen. Aber jetzt gibt es sozusagen die nächste Stufe dabei.
Die Idee war genau das. Wir haben ja beim Venture Capital auch einen starken Shift gemacht. Wir haben vorher durch die Höhle der Löwen auch viel Food und so weiter gemacht und vorher Software. Und dann wurde uns irgendwann klar, wir kommen jetzt ernsthaft in ein Zeitalter, wo wir eine exponentielle Entwicklung durch neue Technologien, die wir alle kennen, AI, Blockchain, 3D-Druck, brauche ich nicht zu wiederholen, kommen wir hin. Und dann haben wir im Venture Capital Bereich komplett Richtung tiefgreifender Technologie den Schwenk gemacht. Und Lilium war das erste, Kraftblock und so weiter. Und schauen uns sehr viel Biotech an. Und parallel dazu kam ich persönlich in eine Phase, wo die ersten Rückläufe aus dem Venture Capital kamen, die wir nicht direkt wieder in neue Startups investieren mussten. Und habe angefangen mit Aktien zu investieren. Fand das schon immer über viele, viele Jahre sehr spannend. Und habe dann auch da meine Aktienstrategie, ich hatte vorher viele Fonds und auch ETFs und so, komplett geändert und habe nur noch in Tech-Aktien investiert. Natürlich sind das dann andere Assets, weil Private Assets, also die Startups, die noch nicht an der Börse sind, kann man ja nicht kaufen, aber es gibt halt auch viele Tech-Konzerne und die kommen ja auch immer früher an die Börse. Und habe das einfach für mich selber und nachher für Friends and Family gemacht und habe gesehen, wow, da kann man ja auch echt Returns generieren. Also war sicherlich jetzt auch in den letzten Jahren eine gute Phase, aber es war ähnlicher Return wie im Venture Capital. Und dann habe ich gedacht, hey, wie kann man das noch weiter ausbauen? Und dann kam mir die Idee zu sagen, warum baust du nicht eigentlich einen Public Fonds, den einfach jeder in jeder Bank einfach zeichnen kann, der ein Depot hat? Und das haben wir jetzt gestartet.
Und wie wird der Fonds heißen?
10x DNA Capital Partners ist die Gesellschaft dahinter und dann haben wir darunter verschiedene Fonds.
Also okay, sogar mehrere. Aber es geht immer darum, also was, wenn man jetzt als Anleger wirklich sagt, ich gehe zu Haspa hier in Hamburg oder so und möchte da mitmachen, dann kann man mit 10 Euro dabei sein so ungefähr oder mit kleinstem Geld. Ja. Und was bekommt man dann genau für ein Produkt? Also was für eine Strategie kauft man sich dann ein?
Ja, es ist die Idee ist disruptive Technologien. Und was wir machen hier, wir haben jetzt ein Team an Physikern, Biologen, Chemikern, Mathematikern, natürlich auch Kapitalmarktexperten aufgebaut. Und wir analysieren Unternehmen, die halt im Trading, also die im Public Market sind, nicht im Private, und bauen eine Meinung uns dazu auf, ob diese Unternehmen wirklich eine so besondere Technologie haben, einen so unfairen Vorteil und so weit weg sind von den anderen oder es werden können durch ihre technologisches R&D, dass sie eine starke Wertsteigerung erfahren werden. Mhm. Und das meinen wir sehr ernst und nehmen uns wirklich viel Zeit, die Technologien dahinter, die Unternehmer, die Marktgröße, Chancen und Risiken zu analysieren und haben dann eher ein kleineres Portfolio. Die meisten Aktienfonds, die man so kennt, die haben wirklich 50, 100 oder auch mal 150 Titel drin, um einfach breit im Markt zu sein. Wir erlauben uns eine Meinung und haben relativ wenige Titel drin, bei denen wir dann wirklich auch uns hoffentlich, so zumindest glauben wir, uns sehr, sehr gut auskennen.
Sag mal ein paar Beispiele, was das dann sein wird. Also wenn das Ding launcht jetzt im September, ja. Habt ihr die ersten Investments quasi schon gemacht oder kommt es dann erst?
Die haben wir natürlich schon gemacht. Auch ich habe einen Großteil meines liquiden Vermögens dort investiert. Das ist die größte Investition. Es sind auch befreundete Gründer dabei, die dort ihr Geld haben. Also auch eine große Verantwortung. Was ist dabei? Tesla. Ich weiß, jetzt kann man das wieder, müsste ich quasi einen eigenen Podcast machen. Aber ich glaube, wir verstehen das Unternehmen wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Ein Tesla ist dabei, ein Coinbase, ein Tencent. Jetzt gibt es da sicherlich auch Herausforderungen mit der Regierung, aber wir haben auch übrigens Native Speaker, also Chinese Native Speaker, damit wir wirklich verstehen, was da in China gerade abgeht. Mhm. Eine Palantir, das ist eine General AI, also die haben wirklich viele Jahrzehnte daran entwickelt, eine AI zu entwickeln, bis jetzt nur oder großenteils eingesetzt von Behörden, vor allen Dingen US. Und wir sehen jetzt den Trend dahin, dass sie diese Entwicklung nehmen und das halt auch in B2B skaliert umsetzen. Und so haben wir zu jedem Tech-Wert eine sehr spezifische Meinung und wie sich das Ganze entwickeln wird. Wichtig zu sagen, das ist mir ganz wichtig, das ist natürlich volatil. Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe einen World Index ETF, Der wird insgesamt auf jeden wahrscheinlich deutlich weniger volatil sein, also rauf und runter gehen. Das muss man sagen, das Produkt ist für jemanden, der auch Bock auf Technologie hat. Wir werden alles offenlegen oder fast alles, was wir tun. Also immer kommunizieren, die Papiere rausgeben und sagen, deswegen haben wir die Aktie gekauft. Und man muss dann einfach damit auch mal leben, dass das schon auch mal stark runtergehen kann, weil halt das auch ja Firmen sind, ja, die schon volatil sind.
Und wie viel Geld wird es in dem Fonds drin sein zum Start? Also sind das schon jetzt mehrere hundert Millionen oder eher 10, 20 Millionen? Man kann das ja auch relativ klein anfangen, man kann es groß spielen.
Ja, wir spielen es groß und es gibt ja zwei große Tranchen oder Wege. Das eine ist die sogenannte Retail-Tranche, das waren die 10 Euro oder ein Sparplan, die man bei einer Comdirect oder wo auch immer einfach direkt einfach ganz normal kaufen kann. Und auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Insti-Tranche, also für institutionelle Anleger. Das sind dann die Family Offices und so weiter. Die startet bei 200.000 Euro, einfach BaFin reguliert. Aber da kann man auch 10 Millionen investieren. Und aus diesen Kombinationen, der Fonds ist ja jetzt gerade erst gestartet, gehen wir schon davon aus, dass wir 100 Millionen sehr bald und dann auch bald mehrere 100 Millionen an der Management haben. Es gibt ja ein anderes, auch wirklich tolles Produkt, Bit Capital vom Jan Beckers.
Genau, war ja im Podcast hier vor einigen Wochen.
Ja, super stark. Also, was der Jan da gebaut hat, auch könnte man jetzt als Wettbewerber zeichnen, aber totaler Blödsinn. Finde einfach super, was er da aufgebaut hat. Auch ganz tolle Performance. Die haben gezeigt, 1,5 Milliarden haben die jetzt, glaube ich, sogar schon mehr an der Management. Also, man kann quasi auch als Newcomer, die Großen sind ja ein DWS, ein Flossbach, ein Jens Erhardt, schon auch große Mengen da verwalten, wenn man einfach einen anderen Ansatz hat und eine bessere Performance bringt.
Mhm. Und das Modell ist am Ende so, dass ihr dann im Jahr ungefähr 1,5% für dieses Management des Fonds den sozusagen Investoren berechnet, korrekt?
Das ist korrekt. Also es gibt verschiedene, je nachdem wie viel Geld man investiert. Also klar, ein Institutioneller, der, sag ich mal, 10 Millionen platziert, zahlt weniger Managementgebühr als jetzt jemand, der nur 10 Euro investiert. Aber insgesamt zahlt man das einfach nur. Achtet bitte auf eure Bankgebühren. Ganz wichtig, da muss ich sagen, gibt es teilweise echt unschöne Dinge mit allen Fonds, die man zeichnet. Also achtet bitte wirklich bei eurer Bank, was sind eure totalen Kosten? Das dürft ihr auch mittlerweile anfragen. Das müssen die gesetzlich offenlegen. Was ist die Idee? Ich persönlich will damit erstmal gar kein Geld verdienen, weil ich ja sehr, sehr große Mengen von meinem eigenen Geld, auch mehrere Millionen natürlich in diesem Fonds habe. Wir wollen das Team ausbauen. Also umso mehr Assets an der Management wir haben und umso mehr wir einnehmen, umso mehr Biologen, Physiker, Chemiker, Kryptoexperten werden wir hier in mein Büro setzen, weil wir einfach immer, immer schlauer werden wollen. Und das ist unser Hauptziel und nicht irgendwie besonders damit Geld zu verdienen, sondern viel wichtiger ist es, diese Intelligenz aufzubauen und die damit zu finanzieren.
Das heißt, jetzt zum Start, höre ich jetzt so raus, wird denn der Fonds so eine Größe haben von 30, 40, 50 Millionen so in der Größenordnung?
Das mal auf jeden Fall allein durch eigenes Kapital, was wir da reinlegen, es werden auch ziemlich sicher sehr bald 100 Millionen sein.
Okay, aber am Ende, wenn man das jetzt hört und dich da überzeugend findet oder das spannend findet, dann kann man jetzt irgendwie selbst zu, weiß nicht, Trade Republic gehen, zu Scalable gehen und sagen, okay, das möchte ich jetzt gerne zeichnen.
Nein, Trade Republic, soweit ich informiert bin, die haben einfach keine Fonds als Produkt, sondern die haben nur ETFs. Aber sonst überall, also jede Sparkasse, jede Volksbank, die Comdirect, die Flatex, die OnVista, also wo auch immer kann man das kaufen, wenn man generell Fonds kaufen kann.
Ist das ein bisschen vergleichbar auch mit dem, was die Cathie Wood macht in den USA? Da gibt's ja diese ARK Investment Fonds Familie. Ist das so ein bisschen auch inspiriert davon?
Ja und nein. Also ich finde ARK total super. Und was ich bei denen richtig gut finde, was ich bei Bit Capital nicht so gut finde, obwohl ich das Produkt und alles ja generell sehr toll finde, dass die ganz offen kommunizieren. Die geben alle Research Papers raus, die sagen in Echtzeit fast, was die kaufen und verkaufen. Also sind so sehr Open Source mäßig. Das werden wir auch sein. Das finden wir total super. Und es ist ein ähnlicher Space. Also wir beide, so Cathy und auch unser Team, glauben halt an Innovation. Wir glauben, dass wir in 10x-Zeitalter reinlaufen, wo durch CRISPR, Cas9, 3D-Druck, Blockchain, also brauche ich nicht alles wieder aufzuzählen, wirklich große neue Werte geschaffen werden. Das ist total gleich. Bei einigen Werten haben wir eine andere Meinung. Das macht es ja auch interessant, gerade auch, weil wir es publizieren werden. Aber insgesamt sind sehr ähnliche Produkte. Die sind sehr nah verwandt. Versus jetzt einem klassischen nicht aktiven ETF oder einem Flossbach Multi-Asset, das ist ein komplett anderer Ansatz und der von ARK und unserer ist schon sehr ähnlich.
Und macht ihr das ganz alleine oder gibt es da im Hintergrund sozusagen einen Fondsexperten, der euch sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung stellt?
Oh, So einen Fonds aufzusetzen, wir beraten das quasi auch offiziell nur, ist hochkomplex und das habe ich auch total unterschätzt. Da gibt es zu Recht ganz große Regulierungen und es braucht sehr lange. Wir haben hier mit der Action, das ist ein sehr, sehr, den kennt man im öffentlichen Bereich nicht, aber wenn man im Bereich Fonds und Geldanlage unterwegs ist, ist es eine sehr große Nummer. Mit der Action und der PEH, Hauck Aufhäuser, die hat man vielleicht schon mal gehört, wirklich auch ein Konstrukt zusammengestellt, was dann rechtlich einwandfrei ist. Du brauchst eine BaFin-Lizenz und es muss auch immer sehr klar sichergestellt werden, wer darf eigentlich welche Entscheidungen fällen. Und das war auch schon ein Weg, das rechtlich alles sauber aufzustellen.
Hast du dich mal bei deinem ehemaligen die Höhle der Löwen-Kollegen Maschmeyer erkundigt? Der kennt sich ja nun aus mit Vertrieb von Finanzprodukten. Der müsste dir doch genau sagen können, was man tun muss, um halt Finanzprodukte an den Mann zu kriegen.
Ja, also ich glaube, was Carsten gemacht hat, und das will ich hier gar nicht weitergehend kommentieren, war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr starker Vertrieb. Und das hat ja auch Erfolg gebracht. Wir machen das total anders. Wir vertreiben nicht aktiv. Ich hoffe, man merkt es auch so, wie ich jetzt hier darüber spreche. Ich spreche über Risiken. Ich sage, Achtung, das ist volatil. Wir versuchen mehr über die Technologie aufzuklären. Es geht vor allen Dingen darum, unser eigenes Geld gut zu verwalten. Und wir werden auf gar keinen Fall irgendwie einen progressiven Vertrieb machen. Brauchen wir auch glücklicherweise gar nicht, weil wir auch im Venture Capital echt einen guten Track Record haben. Wir haben viele Family Offices, die bei uns investiert haben, große Summen. Also alles gut. Nein, also wir machen hier auch keine Fernsehwerbung oder große Events, wo alle in die Hände klatschen und sagen, komm noch mehr rein da, das wird alles riesengroß. Das wird es bei uns einfach an der Stelle gar nicht geben, sondern wir sprechen ganz viel über Technologie, auch ganz viel über Risiken. Und jeder sollte sich auch bitte ganz in Ruhe überlegen, ob das das richtige Produkt ist. Also ein sehr, sehr anderer Ansatz.
Also auch nichts, wo du jetzt deine Social-Media-Reichweiten dann extensiv nutzt, um da sozusagen für zu werben?
Naja, ich werde schon darüber informieren, ne? Und weil es ja auch ein Herzensprodukt, und ich glaube übrigens auch, es ist extrem wichtig, womit ich mich auch politisch stark mache, dass die Deutschen mehr Aktien haben. Daran glaube ich total. Und wir sollten alle und langsam, bitte langsam überlegt zu wissen, das kann auch mal fallen. Das ist mir schon Herzensangelegenheit. Deswegen rede ich ja auch sogar auch gut über Wettbewerberprodukte und sage, die kannst du auch kaufen. Also das hier ist keine Kaufempfehlung, weder für das noch für das andere. Aber dass man mehr Aktien haben sollte, dass man in Technologie investieren sollte, dass man eben nicht einfach die Euros da liegen lassen sollte, das werde ich sehr stark kommunizieren, werde dabei natürlich auch unser Produkt erwähnen. Ich stehe ja auch dahinter. Aber es wird jetzt nicht geben, komm jetzt noch mal rein, dann gibt es, keine Ahnung, was, eine Fanpostkarte oder irgend so ein Blödsinn, sondern halt eine sehr ruhige, sehr informierende, überdachte Kommunikation.
Wer uns regelmäßig hört, der kennt das Format. Ab und zu laden wir Gäste, Gästinnen, Freunde des Hauses ein, um ein bisschen zu berichten, aus dem Markt vorzustellen, was sie gerade machen, einfach auch in der Mangelung von Live-Events, hier Leute mehr oder weniger audiomäßig zusammenzubringen. Und heute ist zu Gast Mascha Schmidt, Head of Marketing Germany bei SAP. Was sich ganz gut trifft, weil vor einigen Wochen war ja der Christian Klein, der CEO von SAP, zu Gast. Wir haben über extrem vieles gesprochen, aber auch nicht über alles, passt einfach nie alles rein. Ein wichtiges Missverständnis zum Beispiel haben wir gar nicht geklärt. Mascha, erstmal hi, und welches Missverständnis?
Hey Philipp, ja, also tatsächlich hält sich das Gerücht und hoffentlich bringen wir das bald aus der Welt, dass SAP zu groß ist und zu teuer für den Mittelstand. Und genau das Gegenteil ist der Fall, weil es funktioniert eigentlich wie bei einem Baukastensystem. Man startet mit dem, was man kurzfristig braucht, und baut es dann aus. Und das Schöne ist ja, wir wachsen mit unseren Lösungen mit den Kunden mit, also egal ob Mittelstand oder Startups, the sky is the limit. Und unsere Kunden bekommen eben alles aus einer Hand.
Und jetzt gerade mit Blick auf mittelständische Firmen, hast du gerade gesagt, was ist denn für euch wichtig, um eine positive Customer Experience in dem Zusammenhang zu schaffen?
Also als Kundin bewerte ich ja die Erfahrung mit einem Unternehmen aus dem Bauch heraus. Das ist ein Gefühl. Aber das heißt nicht, dass ich als Unternehmen aus dem Bauch heraus eine gute Erfahrung schaffe. Ich brauche die richtigen Daten, die muss ich systematisch sammeln. Ich muss sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz analysieren und dann natürlich auswerten und konkrete Ableitungen aus ihnen ziehen. Und die Erwartungshaltung, die ich als Kundin habe, ist, dass egal in welcher Interaktion, egal in welchem Channel, ich ein gutes Erlebnis habe, am besten mit einem Wow-Effekt. Und wenn man sich da so unsere Kunden anschaut, haben das nicht nur die GEAs, FC Bayerns und Bosch dieser Welt verstanden, sondern auch mittelständische Unternehmen wie zum Beispiel Sansibar oder auch Hofmann Menümanufaktur. Infrastruktur.
Okay, verstanden. Und was machen die Sansibar-Leute? Ist das die Sansibar auf Sylt, da wo sich die ganzen Sylter irgendwie an dem großen Spielplatz treffen?
Ja, du, das ist ja nicht nur in Sylt, das ist ja eine weltweite Marke. Sansibar hat es vom Strandkiosk zu einer Kultmarke geschafft. Und ich glaube, besonders in der jetzigen Zeit, in der man nicht ganz so einfach reisen kann und vor allem auch in dem letzten Jahr, ist es schön, wenn ich mir dieses persönliche Sylt-Erlebnis auch nach Hause holen kann. Und Sansibar hat es geschafft, mit SAP-Technologien die Kunden und Kundinnen ganz konsequent wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar egal, ob online oder offline in Sylt oder in den verschiedenen Stores. Und das hat nicht nur dazu geführt, dass sie 99,9% Liefertreue haben, sondern dass sie so gut wie jeden Kundenwunsch erfüllen können und Stammgäste online wie auch offline die richtige Empfehlung geben können, um da dann natürlich den nächsten Schritt zu machen und auch einen super Upsell zu haben. Bei der Herausforderung freuen wir uns riesig als SAP, noch ganz vielen Mittelständlern zu helfen und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Und ja, wenn Fragen sind, dann freue ich mich auf die Nachrichten und die könnt ihr direkt schicken an omr@sap.com. Ich freue mich drauf.
Also wir lernen daraus, selbst die Sansibar auf Sylt oder mittlerweile nicht mehr nur auf Sylt nutzt SAP.
So ist es.
Okay. Also wenn ihr auch arbeiten wollt wie die Hofmann Menü Manufaktur oder wie der FC Bayern oder wie viele andere, dann an Marsha wenden. Ich glaube, das könnte helfen. omr@sap.com. Dankeschön, Marsha.
Bis bald.
Es gibt ja neben dem Jan Beckers noch einige, die das in Deutschland auch machen. Ein Team macht den Glory vor, ne? E-Commerce ja, fokussiert, ja. Jochen Krisch, Sven Rittau. Dann gibt's
die Plattform-Fund.
Genau, Plattform von Holger Schmidt vom Netzökonom. Ne? Dann gibt's irgendwie Digital Leaders Fund, glaube ich, von einem ehemaligen DWS-Manager. Also alles so auch im Bereich von um die 100, 150 oder 200 Millionen Assets under Management. Wie differenziert man sich von denen? Am Ende ist es da wahrscheinlich im Detail, ne? Also E-Commerce ist natürlich beim Jochen ein bisschen anders, aber das ist bei dir am Ende, klingt jetzt, sagen wir mal, nach Digital Leaders Fund, klingt auch ein bisschen vielleicht nach dem, was der Holger Schmidt machen würde. Also es ist jetzt gar nicht verkehrt zu sagen, das ist ähnlich.
Ja, ich würde es mal so fassen. Ich glaube, das sind alles so Fonds 2.0. Ne? Also das ist halt den DWS, den Jens Erhardt, den Flossbach und so weiter, die ja auch alle zweistellige Milliardenbeträge haben. Und die machen halt mehr klassischerweise eine Allianz, eine SAP, eine Telekom und so weiter da rein und versuchen den DAX zu schlagen, was sie übrigens gar nicht so gut schaffen. Und die neuen Fonds, die sind halt eher von Gründern gemacht, die selber schon mal Unternehmen aufgebaut haben oder halt einen sehr spezifischen Ansatz wie dieser Plattformfund. Mhm. Bei uns, wir haben Lilium Aviation, wir bauen gerade ein Gigabit-Netzwerk im Weltall mit Endurosat auf, wir haben Robco, eine Robotics-Company, wir haben eine AI-Company und so weiter. Wir haben also wirklich solche Unternehmen mit aufgebaut im Deep Tech und wir haben, was glaube ich kaum ein Fonds hat, sonst correct me if I'm wrong, wirklich auch halt die Physiker, die Entwickler, die Chemiker, die Biologen, mehrere an Bord. Das heißt, wir kommen total tiefgreifend aus der Technologie, von dem, was wir tun mit unserem Venture-Capital-Ansatz und auch von dem Fonds. Und das ist glaube ich schon ein Unterschied zu allen deutschen und europäischen Produkten. Das haben wir jetzt nicht so gesehen. Mhm. Ein ARK zum Beispiel hat auch schon ein ganz gutes Tech-Team. Nur das Produkt ist auch wieder ein bisschen anders und es gibt es auch nur in den USA. Hier kannst du es leider einfach gar nicht so kaufen. Aber unser Ansatz ist, wir kommen aus dem tiefgreifenden Verständnis der Technologie.
Aber sag mal, du hast gerade ein paar Firmen genannt. Leider keine deutsche.
Ja, das ist, da werden wir uns hoffentlich reinentwickeln. Wir haben ja diese tolle Entwicklung, die mich sehr freut, dass wir mehr Unicorns als China, glaube ich, in den letzten 5 Jahren oder so gesehen haben. Also wir wachen auf, sehr, sehr toll. Wir haben auch mehr Börsengänge gesehen. Wir haben ein BioNTech mit einer sehr schönen Marktkapitalisierung. Also wir werden auch hoffentlich in deutsche und europäische Unternehmen investieren. UiPath wäre da so eine Möglichkeit. Bisher ist es nicht auf der finalen Liste, es sind viele auf der Watchliste. Die Unternehmen, die ich gerade genannt habe, die sind dabei, aber hoffentlich dann bald auch deutsche und europäische.
Am Ende, wenn man sich mit diesem Space ein bisschen beschäftigt, ist es ja schon so, dass man wahrscheinlich die Schlacht eher im Bereich der Institutionellen gewinnt. Also ich höre halt immer so, naja, diese Kleinanleger, das ist auch cool, wenn da jetzt mal jemand 500 Euro oder auch 5000 investiert, das ist cool. Aber eigentlich musst du eher institutionelle Fonds dazu bringen, die da, dass die mal 5 Millionen bei dir investieren. Siehst du das auch so? Ist das auch so am Ende euer Hauptschlachtfeld?
Ja, nein. Wir haben den Vorteil, dass meine Marke, hört sich mal blöd an, aber meine Reichweite und meine Marke halt auch Retail-Investoren bringen wird. Und das ist auch für mich persönlich natürlich auch gleichzeitig eine große Verantwortung, weil im gar keinsten Fall will ich irgendwas versprechen, was ich nicht halten kann. Ich will nicht, dass irgendjemand sieht, oh, ich will jetzt schnell so reich werden wie der Frank und ich investiere da, sondern ich versuche halt sehr viel auch über die Risiken zu sprechen. Das haben ja die, wenn man es jetzt so nennen will, Wettbewerber, aber ich finde ja auch alle gute Produkte, das haben die ja nicht. Die haben einfach kein Reach. Und deswegen zum Beispiel konnten wir auch mit echt tollen großen Banken, wie zum Beispiel der Comdirect, auch strategische Partnerschaften machen, wo die Kunden auch korrekt mit allen Risiken sauber informiert werden. Und deswegen werden wir, glaube ich, schon deutlich erfolgreicher auch im Retail-Bereich sein. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass mehr Leute langsam sich Richtung Aktien bewegen. Und jetzt zum Beispiel Jan Beckers, der auch heute schon sehr, sehr erfolgreich ist, der hatte halt nie diesen Retail-Reach. Und deswegen wahrscheinlich für ihn, ich habe mit ihm nie über seine Vertriebsstrategie gesprochen, ist es im Institutionellen deutlich besser und einfacher für ihn, als jetzt wirklich so ein Consumer-Play zu machen, weil das ist halt richtig teuer. Und dann brauche ich dir nicht zu erzählen, wenn du viele Consumer erreichen willst, das kostet halt echt viel Geld. Und das kriegen wir halt durch meine Marke und Reach quasi geschenkt.
Und wie würdest du Leuten antworten, die sagen, naja, also aktive Fonds am Ende ist ja gut und schön, aber die kosten halt auch viel Geld. Ich bleibe lieber bei ETFs, die sollen ja auch am Ende sogar fast besser laufen?
Ja, da gibt's ja auch sogar diese Theorie, die, glaube ich, aus irgendeiner Uni kommt, wo man sagt, im Grunde genommen kann kein Fondsmanager jemals den Markt schlagen. Und das stimmt auch. Wenn man sich diese klassischen Ansätze, sogar ein Berkshire Hathaway, also wo Warren Buffett dahinter steht, der wirklich einer der angesehensten Investoren der Welt ist, der hat in den letzten Jahren den Index nicht geschlagen. Mhm. Wir sind davon überzeugt, du kannst den Index nur schlagen, wenn du dich auf etwas konzentrierst, wo du einen unfairen Vorteil hast, weil du Dinge verstehst, die andere nicht verstehen. Deswegen würden wir auch nie breit in den Markt investieren und sagen, wir machen irgendwie besseres Stockpicking. Was wir besser können, ist Technologie. Deswegen gibt es in unserem Fonds auch nur Technologiewerte und damit glauben wir schon, und wir haben eine sehr positive Hoffnung, dass wir den Markt schlagen werden. Ich habe auch ein eigenes Portfolio, habe ich ja gesagt, da komme ich am Anfang her. Das ist einfach das für mich und für meine Freunde und für die Familie gemacht habe. Und das ist jetzt überhaupt kein Benchmark und das heißt nicht, dass wir es wiederholen können. Aber da habe ich schon auch mehrere hundert Prozent in den letzten 3 Jahren erzeugen können. Da brauchte man ja nur quasi eine Tesla, eine Square, eine Tencent, über die ich auch immer wieder öffentlich gesprochen habe, im Portfolio zu haben. Und ich glaube, wenn wir eine harte Arbeit machen und wirklich immer jetzt wieder genau tiefgreifend analysieren, das ist wirklich viel Arbeit, wie gutes Venture Capital, dann können wir den Markt deutlich schlagen, werden aber auch volatiler sein als der Markt.
Ist Tesla dann deine beste Einzelaktie all time gewesen, so als privater Pick?
Nein.
Okay.
Also die Währung von Ethereum ist bei mir noch stärker.
Okay, also da bist du auch relativ früh eingestiegen.
Ja.
Kannst du eine Größenordnung, ich meine, wenn man dich jetzt googelt, dann ist immer die große Frage, wie reich ist Frank Thelen? Ich kenne ja, wir haben ja auch schon oft immer, ich habe ja schon oft an dir die Zähne ausgebissen, sagst du jetzt auch immer so andeutungsweise, wenn man das googelt, dann kommt irgendwie, steht irgendwo im Netz, 25 Millionen verfügt Frank Thelen. Ich glaube, mit den Anteilen, die du hältst, ist es ja auch sehr volatil, ne? Was ist jetzt gerade Lilium wert? Da bist du ja nun über Freigeist mit drin und so. Aber kannst du eine grobe Andeutung machen, wie viel eigene liquide Mittel du da jetzt reingesteckt hast? Also sind es plus oder minus 10 Millionen zum Beispiel?
Also, genau, im Grunde geht es mir nicht darum zu sagen, wie reich ich bin. Aber der größte Anteil meines Vermögens liegt immer noch in den Startups. Also wir haben ja gerade zum Beispiel bei Accenture, da sind wir einer der, ich glaube sogar der größte Shareholder neben den Gründern, haben wir gerade die 75 Millionen Runde mit Tiger gemacht. Wir sind bei Lilium investiert. Ich glaube, das kann man auch öffentlich einsehen, wie viele Anteile wir da halten. Man kann auch öffentlich sehen, dass das Unternehmen halt über 3 Milliarden wert ist. Also wenn da irgendeiner mal Interesse hat, das nachzuforschen, kommt man dahin. Mhm. Aber es ist halt das meiste noch, übrigens auch bei DHL, haben wir mittlerweile 2 Unternehmen sind sehr, sehr deutlich über 100 Millionen wert. Also auch ganz, ganz viel und so. Also das ist wirklich schön, was wir da im Venture Capital Bereich aufgebaut haben. Da ist das meiste Vermögen und jetzt kommen langsam die Rückflüsse und es sind schon mehrere Millionen, die ich in den Fonds reintue. Perspektivisch, wenn dann mal die anderen großen Exits kommen, wir haben ja glücklicherweise jetzt auch perspektivisch mehrere Unicorns und Lilium im Portfolio. Und das Schöne ist, beim Venture Capital haben wir ja keine LP, sondern das ist ja wirklich alles unser Geld. Das heißt, wir kriegen dann auch den Großteil der Rückflüsse. kann ich mir auch sicherlich vorstellen, dass ich auch mal 50 Millionen in dem Fonds habe, was ich heute aber noch nicht habe, weil das Geld halt noch in den Startups ist.
Das heißt, auch bei Freigeist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist im Wesentlichen euer Geld, da sind jetzt keine LPs in Freigeist mit drin.
Nein, es gibt Freunde, die Christian Rebert ist ein paar Generationen mit einem kleinen Anteil dabei. Jetzt in der neuen Generation haben wir zwei befreundete Unternehmer dabei. Aber genau, die absolute große Mehrheit ist unser Geld und wir bekommen dann auch den Return. Und das ist natürlich auch für uns ein großer Unterschied. Wenn man jetzt einen tollen Fonds hat, wie jetzt ein Atomico oder Lakestar oder so, die natürlich auch viel mehr Geld haben, viel mehr investieren können, dann gehen ja 80% an die Investoren und 20% an das Management. Und bei uns geht halt der Großteil oder fast alles an uns direkt.
Ist es dann für dich demnächst dein sagen wir 80%, 90% Job, den Public Fonds zu managen?
Mein Job ist, immer tiefer greifend Technologie zu verstehen, immer mehr kluge Köpfe in unserem Team zu haben, mit denen ich halt über Batterietechnologie, Biologie und so weiter sprechen kann. Und das ist ja eigentlich am Ende des Tages das Gleiche. Einmal triffst du eine Entscheidung, ob du frühphasig in welche Robotics Company investierst und einmal entscheidest du, ob zum Beispiel jetzt Food Delivery über Robots und so weiter so weit runtergebracht werden kann, dass es sich finanziell wieder lohnt. Also das sind extrem viele gleiche Gedanken und ich erlaube mir langsam aus dem täglichen Doing, also wir unterstützen ja auch noch, ich bin ja, leite zum Beispiel gerade das neue Design von Xentral noch interim, also wir haben noch eine Menge Themen, wo ich auch tief in den Produkten bin drin und das wird jetzt langsam weniger werden und ich versuche halt mehr wirklich zu denken, welche Technologie hat welchen Impact und wo können wir das da machen? Einmal im Venture Capital, einmal im Public Market.
Kannst du sagen, welches bislang dein, wir haben jetzt gerade über die besten Aktieninvestments gesprochen, war Wirecard dein schlechtestes am Ende?
Ja, also ich hatte glücklicherweise nicht viel in Wirecard und wenn man halt, ich hatte ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio eigentlich und zwar immer so Satellitentestdinger dabei und das war auch Wirecard. Ich habe Wirecard auch einmal mit Gewinn verkauft, weil es sehr stark gestiegen war und danach wieder eingestiegen, weil ich danach auch nach der Hausdurchsuchung attraktiv, also sehr attraktiv empfunden habe, was natürlich jetzt im Nachhinein nicht richtig war. Und von daher war der Verlust eigentlich ja in der Performance überhaupt nicht sichtbar. Aber genau, es war das Geld, ich habe es bei 90 gekauft und bei 30, 33 oder so verkauft. Und von daher, sowas gehört auch einfach dazu. Wird auch natürlich weniger, weil wir ein professionelles Team haben, noch mehr Research haben, viel mehr Zeit haben, einzelne Aktien anzusehen. Aber auch in diesem deutlich, deutlich professionelleren gemanagten Umfeld werden uns Fehler passieren. Viel wichtiger ist, verpassen wir keine Chancen. Das heißt, ich habe viel mehr Respekt davor. Haben wir wirklich alles gesehen? Haben wir kein BioNTech, kein Palantir, kein Tesla, keine Ahnung was verpasst, als lagen wir 2-3 Mal falsch? Weil wenn du das Modell fährst, ist das total egal. Und das ist auch übrigens ein großer Unterschied zu uns. Die meisten wollen eine Downside Protection. Wir sind sehr, sehr stark auf die Upside orientiert, dass wir da nichts verpassen.
Okay. Vielleicht letzte Frage dazu, auch nochmal zu deinen Co-Juroren früher bei Die Hülle der Löwen. Da gab es ja den Georg Kofler vor kurzem hier im Podcast. Der ist jetzt ja auch wieder sozusagen mit einer börsennotierten Gesellschaft unterwegs. Hast du ja wahrscheinlich verfolgt. Ja. Die Social Chain Group. Hat der sich schon gemeldet? Ist das was, wo du auch mit reingehen würdest? Oder ist es zu wenig Tech und zu viel E-Commerce?
Ja, genau. Also ich müsste ja irgendwie verstehen, wo ist da der unfaire Vorteil im Bereich Technologie? Und ich glaube, der hat ein tolles Unternehmen und eine tolle Group aufgebaut. Aber das ist nicht unsere DNA. Da investieren wir einfach nicht.
Und sag mal, das Thema SPAC, da warst du jetzt relativ quiet. Das hätte ja auch ein Thema für dich sein können. Hast du das angeguckt und gesagt, okay, das mache ich nicht mit? Oder war da am Ende der Lilium-SPAC, der da geplant ist, dein Hauptengagement in dem Bereich?
Ah, selber ein SPAC mache, ja. Hätte man, genau, hatten wir auch fertige Angebote auf dem Tisch. Aber das hat bei uns ja nie Klick gemacht mit dem jeweiligen SPAC. Wir selber haben ja auch noch nicht so viel Liquidität, als dass wir da selber dann einfach gesagt haben, wir packen jetzt auch mal 50 Millionen rein. Deswegen fanden wir das nicht, also hat oder ist das nie zusammengekommen. Finde übrigens auch ganz toll, was da Klaus Hommels macht. Zumindest wie er es aufgesetzt hat in Deutschland und so weiter. Echt cool von Klaus. Aber ja, also wir haben es nicht gemacht. Aber für uns sind die SPACs natürlich super interessant jetzt für den Fonds, weil wir uns ja eine Meinung entwickeln können zu den ganzen SPACs, die da kommen. Das heißt, du hast viel früher Zugriff auf eine Series C oder D, die eigentlich im Private-Bereich kommt. Die kommt jetzt im Public-Bereich. Da werden sicherlich auch ganz viele scheitern und wir werden ganz viel Arbeit und Herzblut reinstecken, da hoffentlich ein paar der Gewinner auch zu erwischen, um die dann auch im Fonds zu haben.
Hast du vielleicht noch einen Tipp oder eine Firma im Kopf? Ich habe jetzt gerade nochmal im Kopf durchgegangen, welche du jetzt empfohlen hast, die ihr machen wollen würdet. Empfohlen ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, also ne, sondern es gibt ja keine Tipps, logischerweise kann man nicht, aber irgendwas, was man vielleicht noch nicht so gehört hat, weil ich meine, eine Palantir, eine Tesla, solche Firmen, das sind ja nun schon auch mittlerweile die meisten Hörer wahrscheinlich bekannt. Hast du irgendwas irgendwie Abseitiges auch im Blick?
Ja, eine Fade. Das ist eine Technologie, eine Biotech-Sache, wo ich auch ganz klar sagen muss, da hört dann meine Kompetenz auf. Also ich versuche dann quasi die Teams zusammenzubringen und in den Diskussionen dabei zu sein, aber ich bin einfach leider kein Biologe. Da geht es darum, dass man mit einem anderen Konzept Krebs heilen kann und wir sind davon fest überzeugt, dass die da was wirklich Spannendes, in dem Fall für ein Public Market sehr frühphasiges, auch damit natürlich mit einem gewissen Risiko, Volatilität haben. Von so einer Fade sind wir sehr, sehr überzeugt.
Wer uns hier regelmäßig zuhört, der kennt wahrscheinlich gewollt oder ungewollt ganz viele Vodafone-Tarife mittlerweile auswendig. Wobei, es gibt natürlich immer wieder Erneuerungen, Erweiterungen, zusätzliche Angebote für Vodafone-Kunden. So auch diesmal rund um den zentralen Geschäftskundentarif von Vodafone, den sogenannten Red Business Prime-Tarif. Der wird jetzt aufgewertet und bekommt nämlich für 1 Euro zusätzlich ein neues Smartphone. Und zwar aus der Samsung Galaxy Z-Serie gibt es das neue Samsung Galaxy Z Flip 3. Und das bekommt man zu dem Tarif dazu, wie gesagt, für nur 1 Euro. Natürlich super schnelles 5G darüber verfügbar. Ansonsten auch das optimale Smartphone für Produktivität, Kreativität, Unterhaltung, versprechen die Kollegen von Vodafone und wahrscheinlich auch die von Samsung. Ich selber habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber erstmal muss man verstehen, Vodafone-Kunde sein, Red Business Prime-Tarif haben und dann überlegen, ob man das Samsung Galaxy Z Flip 3 dazu haben möchte. Alle Infos vodafone.de/gigadeal. Wir haben also ein bisschen so einen Fluch hier im Podcast. Auch Stammgäste bei uns geraten regelmäßig mit dir in Auseinandersetzungen. Weil Sven hat das schon ein paar Mal erlebt. Auch der Philipp Klöckner, der ja regelmäßig hier ist, zuletzt immer mal mit dir wieder über Klimathemen, habe ich beobachtet, in Konflikt geraten. Erzähl mal so ein bisschen, du machst mit bei einem, sagen wir mal, Konzept, das nennt sich Klimaunion. Das ist natürlich auch politisch. Erklär mal so ein bisschen, wie du das Thema Klimapolitik
siehst. Ich glaube, was da passiert ist, dass einfach Köpfe, die ja teilweise auch von Tesla kommen und wirklich verstehen auch, was skaliert, was nicht und wo lohnt sich Wasserstoff und warum sollte man keine E-Fuels bauen, weil es einfach Schwachsinn ist, Energieverschwendung ist, haben dann ein gutes Konzept aufgebaut und deswegen, habe ich einfach gesagt, ich unterstütze euch, ich finde das gut.
Was machen die genau? Also was fordern die?
Was die gemacht haben, ist, die haben ein Gesamtkonzept aufgesetzt, wie kann man das 1,5 Grad Ziel, Menge an CO2-Ausstoß, wo immer man da ansetzt, wie kann man es eigentlich erreichen und was funktioniert und was funktioniert nicht? Und wie kann man Stromnetze da aufbauen? Wie kann man Energie erzeugen? Was sollten wir voranbringen und was halt auch eben nicht, weil es einfach langfristig nicht skalierbar ist? Und das finde ich gut, weil es ein kompetentes Konzept ist, das sie da aufgebaut haben. Ist übrigens ein Teil der Union und Armin Laschet erwähnt es jetzt auch immer wieder, ist aber nicht ganz offiziell zur Teil der CDU/CSU, weil es noch eine Gruppe ist, die nicht quasi von allen Unionsmitgliedern abgesegnet ist. Das fände ich schön, wenn das jetzt mal passiert. Aber deswegen fand ich einfach ein gutes Konzept.
Okay. Und Klimaunion, das ist also am Ende Unionspolitiker plus Freunde, kann man sich so vorstellen, die das zusammengerufen haben.
Ja, genau. Es sind CDU-Mitglieder, aber auch wie, ich bin ja kein CDU-Mitglied, auch kein FDP-Mitglied. Und da kann quasi jeder mitmachen und also es ist auch zum Beispiel, dass auch teilweise SPD-Politiker jetzt sagen, hey, das ist eigentlich ein besseres Konzept, als wir das haben. Und das ist, ja, es ist natürlich sehr stark unionsgeprägt, aber es ist schon eigentlich offen. Es geht einfach darum, was macht Sinn, wie können wir diesen wunderschönen Planeten erhalten.
Gibt es noch andere politische Projekte, für die du engagierst? Oder warst du froh, dass du bei dem ominösen Wirtschaftsministeriumspapier von Altmaier und Co., das hast du Gott sei Dank wahrscheinlich irgendwie vermieden, da dabei zu sein?
Ja, also genau, da war ein sehr, sehr enger und guter Freund von mir, der Alex Frankenberg, dabei. Und das ist einfach dumm gelaufen. Ja, sowas passiert, dass da einer aus der Gruppe anscheinend etwas direkt an Peter Altmaier geschickt hat. Die haben irgendwie schnell auf, ich war da nicht dabei, aber also wir sind eigentlich auch gute Köpfe in diesem Kreis. Man muss immer fairerweise sagen, ich habe ja mit Doro Beer das Innovation Council im Kanzleramt. Es ist auch schwierig bei einer großen Koalition mit so unterschiedlichen Interessen von SPD und Union was zu bewegen. Muss man auch einfach wirklich fairerweise sagen, das ist auch eine meiner großen Hoffnungen einer neuen Regierung. Und deswegen gibt es da viele kluge Köpfe und was die wirklich umsetzen können, ist immer leider auch sehr gering. Es gibt jetzt endlich mal eine Sprung-Innovationsagentur, die so ein bisschen in die Bewegung kommt, aber auch erst nachdem der echt auf den Putz gehauen wurde. Deswegen also überhaupt gar kein Problem. Sowas kann passieren. Ich glaube, da ist ja auch einer direkt zurückgetreten. Und von daher würde ich jetzt nicht irgendwelche Köpfe, die in diesem Gremium sitzen, irgendwie sagen, oh, die sind aber ganz dumm oder die haben da nicht gut gearbeitet. Ich glaube einfach, shit happens. Und ich glaube, da ist eigentlich nichts Böses passiert.
Kannst du zu 100% ausschließen, dass nach der Wahl, nehmen wir mal an, vielleicht die FDP käme in Regierungsverantwortung, dass du da nicht auch aktiv Ämter übernehmen würdest, wenn man dich bitten würde, nach dem Motto, Mensch Frank, hier, wie wäre es denn irgendwie, es gibt ja sogar schon, ich habe ab und zu schon mal Leute gehört, die spekulieren, es gäbe sogar ein Ministerium vielleicht für dich zu gewinnen.
Also an der Stelle erstmal, ja, also sicherlich gibt es da Interesse von oder es gibt nicht sicher. Es gibt Interesse von der Politik, da vielleicht mich irgendwo zu platzieren. Aber ich werde das nicht tun, weil ich einfach wahnsinnig werden würde. Ich bin heute noch nicht alt genug, als dass ich diese ganzen auch sinnvollen Konstrukte, Diskussionsrunden, Freigaben, Budgetplanung nicht mehr frei sprechen können, weil man nun mal sagt, dann kriegst du direkt, du kannst so frei nicht sprechen, Frank. Das ist noch nicht da, wo ich im Leben angekommen bin, sondern jetzt geben wir richtig Gas. Wir haben endlich die Rückflüsse aus dem Venture Capital Business langsam. Wir wollen mehr echt starke Gründungsteams stark pushen. Wir wollen diesen Public Fonds aufbauen, um echt ein geiles Research Team aufzubauen. Da habe ich einfach gar keine Zeit für Politik und auch noch nicht die Geduld. Und finde das auch Wahnsinn, wie da manchmal so ein Thomas Jatzombek oder auch so eine Doro Beer oder so ein Christian Lindner, die ja eigentlich auch jung und agil sind, wie viel Geduld die da in diese Diskussionen reinsetzen. Großer Respekt, ich erschieße mich oder die anderen, also das ist einfach nicht kompatibel.
Okay, lass mal ein bisschen noch über Private Investments sprechen, Freigeist. Ein Riesenthema, wo ich das Gefühl hatte, da hast du dich noch nicht zu geäußert, das habt ihr böse formuliert, vielleicht sogar verpasst, ist dieses ganze Quick Delivery, Flash Supermarkets, Gorillas und Co. War das nicht so Freigeist oder wie ist dein Blick darauf?
Ja, wir haben es nicht verpasst. Also können wir jetzt natürlich auf die Finanzen schauen und sagen, du Idiot, du warst nicht dabei. Sondern wir haben eine klare Meinung dazu. Da greift auch wieder das Public Team und das Private Team hier zusammen, weil es gibt ja auch teilweise Delivery Player, die schon an der Börse sind. Oder halt große Zulieferer an Roboter-Technologie und so für diese Industrie sind. Da haben wir eine ganz klare Meinung zu. Und wir wollten da nicht investieren. Wir werden da auch nicht investieren. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Aber zu so wie wir analysieren und wie wir dann unsere Schlussfolgerung ziehen, kommen wir heute finanziell natürlich erstmal zu falschen Ergebnissen, dass wir da nicht mitmachen wollen.
Okay. Gibt es eigentlich generell jetzt mal Public und Private ähnliche KPIs, auf die ihr schaut? Also ist das irgendwie, gibt es ein paar Eckdaten, wo du sagst, das ist mir immer wichtig, egal wie die Firma sozusagen gesellschaftsrechtlich aufgebaut ist?
Ja, also es gibt, also ganz, das meiste ist gleich. Also natürlich ist eine andere Stage. Aber wir gucken zum Beispiel, wie ist das Management und wie ist das incentiviert? Also hat das auch selbst bei einer Public Company, kriegt der dann natürlich ein viel höheres Gehalt, aber hat der ein Riesengehalt und ist eigentlich gar nicht beteiligt. Wir mögen total gerne geringe Gehälter mit einer sehr hohen Beteiligung, wenn das Unternehmen sich gut entwickelt. Am liebsten ist der Gründer noch an Bord. Das ist natürlich auch beim Public-Bereich seltener, aber es gibt's auch. Mhm. Wir schauen daran, wie ist eigentlich die generelle DNA von dem Management. Also wenn du mit dir Podcast mit denen anhörst, YouTube, vielleicht sogar TikToks, wie sind die drauf? Wie ticken die? Also das ist schon sehr, sehr, sehr nah an Venture Capital und Public Market, gucken wir da sehr ähnlich drauf.
Und so klassisch, was heißt klassisch, aber so moderne Tech-KPIs, Rule of 40 oder sowas in der Art, ist das auch was du dir anschaust?
Ja, da, sehr guter Punkt. Das greift eher dann natürlich im Public Market, weil wir investieren ja Seed, also wenn eigentlich noch gar nichts da ist, beispielsweise so ein Central oder so ein Pitch oder oder andere Software-Service-Dinger, die wir da machen. Da ist ja eigentlich nur Product-Team oder der Tech-Stack und so weiter interessant. Und im Public-Market nachher musst du dann bei einer Zoom, bei einer Shopify und so weiter genau auf diese Multiples draufschauen. Also wie wachsen die eigentlich, wie profitabel sind die und so weiter. Das machen dann aber auch andere Leute bei uns, weil ich das nicht so mega spannend finde. Aber das musst du natürlich machen und das tun wir dann auch im Public-Market. Im Private-Market erlauben wir uns nach wie vor einfach den Luxus und wir gucken eigentlich gar nicht auf diese KPIs, sondern schauen wirklich nur daran, ist das ein geiles Produkt, ist das ein geiles Team, wie können wir helfen und würden wir das selber einsetzen.
Mhm. Kannst du vielleicht nochmal ich habe jetzt glaube ich alles verstanden oder alle meine Fragen, die ich im Kopf hatte, durch, jetzt noch so ein paar spontane Sachen. Gibt es irgendwelche prominenten Gründer, die bei dir, die du nennen kannst, die bei dem neuen Formprodukt dabei sind? Das ist also so als Testimonial vielleicht oder so, sagst du, ja. Mensch, Christian Reber nehme ich mal an, der war ja auch vor kurzem im Podcast, der hat ja eng befreundet, der wird ja wahrscheinlich darauf vertrauen, zum Beispiel.
Ja. Also der Christian Reber könnte darauf vertrauen. Ich habe es vorhin mit den Leuten nicht abgesprochen, weil wir auch gar keine große Marketing daraus machen. Und deswegen möchte ich die Namen nicht nennen, aber sind halt, ja, es ist schon aus unserem Umfeld. Die Leute, ich hoffe, ich schieße jetzt den Christian nicht an. Also der Christian hat auch dankenswerterweise da echt Vertrauen in unser Team gezeigt. Dafür auch nochmal vielen Dank. Aber genau, andere Namen möchte ich jetzt auf gar keinen Fall nennen. Es sind einfach schon auch die Köpfe, mit denen wir einfach gerne langfristig zusammenarbeiten. Weil ja auch, wie gesagt, es kann auch mal einfach eine herausfordernde Zeit in dem Fonds geben und das ist gar nicht mein Ziel, jetzt möglichst viel Geld einzusammeln und dann ganz viel Shitstorm zu bekommen, sondern dass eigentlich lieber die Leute nur den Fonds zeichnen, die auch verstehen, was wir da tun.
Und ich meine, so wahnsinnig viel Geld über die Provision selber ist dann ja, wenn ich es richtig rechne, auch nicht zu verdienen für dich. Also ich meine, du, nehmen wir mal an, du schaffst ja jetzt schnell die 100 Millionen, dann hättest du 1,5 Millionen Provision, dann musst du das Team bezahlen, dann musst du wahrscheinlich deinem Partner, den du hast ja gerade erzählt, da gibt es eine Infrastruktur dahinter, ja auch noch irgendwas davon abgeben, stelle ich mir so vor. Dann bleibt ja erstmal gar nicht so viel übrig, wenn man jetzt quasi auch Geld verdienen könnte, viel leichter mit irgendwie Vorträgen halten und Ähnlichem. Ne?
Total. Also mein Hauptincentive ist einfach, dass ich damit stabil und langfristig das Research-Team finanziert habe. Das war mein Traum. Das ist nämlich im Venture Capital schwierig, besonders im Seed-Bereich, weil dann hast du immer nur einen so großen Kostenblock. Also du willst dann möglichst viel Geld auch in den Markt bringen. Auf der anderen Seite willst du aber viel Research machen. Gerade im Seed-Bereich, das wird jeder dort kennen, ist es schwierig, die Kosten damit zu finanzieren. Du kannst nicht 20 Leute damit finanzieren. Und das ist beim Fonds halt schon anders, besonders wenn du nachher 500 Millionen und eine Milliarde verwaltest und das ist das einzige Ziel. Ein sausmartes, gutes Team finanzieren und nicht irgendwie damit Geld verdienen. Also das tut man natürlich mit so einem Lilium-Investment oder auch anderen Dingen, fast mit meinen Vorträgen oder so, da verdiene ich einfach mehr Geld.
Das führt mich zum Thema Buch. Ich habe selber jetzt seit neuestem ein Buch im Markt, habe ich mich überreden lassen. Yippie. Nicht zuletzt inspiriert, genau, von Büchern von anderen Unternehmern. Du hast ja auch zwei gemacht. Was muss ich eigentlich schlagen oder wo liegst du aktuell? Werde ich eh nicht schaffen, aber ja. Was hast du am Ende gesehen? Also wie viele Bücher konntest du verkaufen jetzt bei deinem erfolgreichsten?
Ja, das ist halt wieder genau diese unfaire Frank-Thelen-Marke. Wir haben von dem Startup DNA haben wir mittlerweile über 100.000 verkauft.
Wow. Und was war der beste Trick? Also gibt es irgendeinen Trick, den du mir sagen kannst hier öffentlich, was, Mensch, Philipp, das musst du machen? Ich weiß, der Haupttrick ist, bei Markus Lanz zu sein. Das ist aktuell schwierig.
Sehr gut.
Genau, das war gut. Ne? Was war der zweitstärkste Push für das Buch?
Also, du warst damit ja noch nicht bei Lanz, deswegen hier meine Bitte, lieber Markus, der Philipp ist echt ein cooler Typ, kann ich einfach nur empfehlen, lieber Markus, lad den doch bitte mal ein. Du musst einfach immer wieder Medienpräsenz haben, ne? Und das halt das, was bei mir halt, ich bin in allen großen Talk, also ich mache auch nur noch, habe den großen Luxus, wirklich die großen Talkshows zu machen. Wir haben zum Beispiel bei TikTok hat ein Video von mir, glaube ich, 10 Millionen Views. Also wir generieren einfach eine Menge.
Und das hat auch Medien. Bücher verkauft. Also sagen wir, die TikTok-Videos haben auch trotz der jungen Zielgruppe am Ende Bücher verkauft?
Ja, also wir machen das, wir haben ein sehr schlankes Team, analysieren das nicht im Detail, aber klar, wir sehen halt, dass es ständig immer weiter verkauft wird, weil du halt immer wieder präsent bist. Und deswegen glaube ich auch bei dir zum Beispiel wird das, also übrigens, das war ein Learning. Am Anfang habe ich gedacht, du verkaufst total bam im Peak. In der ersten Woche, Franks Buch ist draußen, das müssen alle haben, so ungefähr. Mhm. Totaler Blödsinn. So habe ich zumindest erlebt. Bücher verkaufen sich langfristig und langsam. Und wenn du dann immer wieder präsent bist, dann funktioniert das. Und das ist, glaube ich, die Magie. Aber das ist natürlich für, sage ich mal, normale Menschen ja super schwierig. Wie willst du denn in eine Fernsehshow kommen oder irgendwie ein paar Millionen Views auf irgendein Video generieren. Das ist halt das, was du ja bei OMR den Leuten noch beibringst. Wie kann ich solche Impressions generieren? Das ist halt echt schwierig.
Okay, also das ist interessant für mich, weil ich wirklich dachte, ich würde auf die erste Woche fokussieren. Da werden ja dann die Woche plus die Vorverkäufe zusammengezählt, um halt in diese Media-Control-Charts reinzukommen.
Das ist wichtig, die eine Woche, weil du dann quasi Spiegel-Bestseller wirst. Und das hilft dir dann nochmal, dass du überall vielleicht erwähnt wirst. Aber ganz ehrlich, ich glaube, du wirst mit 3000 Büchern oder so Spiegel-Bestseller. Diese Liste ist wirklich lächerlich. Also da wirst du auf jeden Fall drauf kommen. Aber das ist dann nicht dann die 100.000 Bücher, sondern wer einen Spiegel-Bestseller hat für eine Woche, ich glaube, mein Buch war 25 Wochen oder so, ich weiß nicht, wie lange da drauf, aber das sind nicht viele Bücher, das sind irgendwie 2.000, 3.000 Bücher, das ist echt erschreckend, wie wenig das ist.
Okay, ich hoffe, ich bin nicht Frank Thiel, ne? Ich hoffe, es reicht trotzdem, für mich wäre es schon ein kleiner Traum, überhaupt mal eine Woche da drauf sein zu können.
Pass auf, hiermit hast du von mir eine kostenfreie Promotion auf LinkedIn von deinem Buch. Ja, muss mir sagen, wann, dann kriegen wir das doch zum Spiegel-Bestseller. Das wäre doch klar.
Okay, geil.
Dann bist du nämlich für immer, das ist geile, bist du für immer Spiegel-Bestseller-Autor. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen Kitschroman über eine wilde Liebe an der italienischen Küste mit billigem Wein schreibe, kann ich da den Badge drauf machen, Spiegel-Bestseller-Autor.
Aber ich finde, das ist das Label Spiegel, das haben die gut gemacht, das ist wirklich das Prestige-Label schlechthin, das will man als Autor dann am Ende haben. Ne?
Also ich meine, nehmen Sie übrigens hier Pricing, ja, obwohl ich nicht Hermann Simon bin, Pricing-Rat an den lieben Spiegel, viel zu billig. Also, weil das will man dann drauf machen, da könnten sie viel, viel mehr Geld nehmen und es würden trotzdem alle nehmen.
Ach, das ist wirklich so, wenn man jetzt das einmal isst und das dann aber sagen will, dann muss man das für eine Lizenzgebühr bezahlen?
Ja, aber es sind 100 Euro oder so. Also, es ist einfach viel zu billig.
Okay, krass. Das stimmt, das würde ich auch sagen. Also, das ist ja wirklich, ein Riesenwert. Ab wann muss man das sagen? Also, wenn man das jetzt auf seine eigene Website schreibt, dass man das isst, dann kostet das schon sozusagen Lizenzgebühren?
Boah, das hat wieder mein Team gemacht. Keine Ahnung, aber wir haben das gekauft und ich habe gedacht, was wollen die dafür haben? Ja. Und das war nichts. Also war wirklich viel zu wenig. Und du darfst es dann überall immer verwenden.
Okay. Wow, ja, vielen Dank. Also wir werden das natürlich irgendwie auch ein bisschen dokumentieren, wie es unsere Art ist, wenn du das postest. Wozu das führt, versuchen das vielleicht irgendwie zu tracken oder so. Am Ende finde ich es ja spannend.
Sorry, da müssen wir jetzt auch 10 Bücher verlosen. Das
ja,
muss jetzt auch.
Ja, klar, haben. Na klar, okay. Natürlich. Wir können auch 20 verlosen. Also, das kann
nein, nein, 10. Also wir machen einen Post und wir verlosen 10 Bücher. Das ist ein Deal hier und dann wirst du, also da musst du Spiegel-Bestseller werden.
Ja, vielen, vielen Dank. Also sehr, sehr cool. Schauen wir mal. Also ich bin durch. Jetzt habe ich alles erreicht, was ich erreichen kann mit dem Podcast. Jetzt geht's nächste Woche ist voll Promo die erste Woche. Ich hab zum Beispiel gesagt, ich habe da jetzt keine ganz großen Talkshows zu erwarten. Ich mache alles und bin jetzt wirklich auch im Stader Tageblatt hier in Norddeutschland. Ich mache alles mit. Insofern, ich bin gespannt, was passiert.
Dazu will ich noch eine Anekdote erzählen, weil ich habe wirklich Ich habe Gymnasium runtergeflogen, Realschule und so und habe ja da auch immer noch so ein bisschen, ja, ich hätte echt mal mehr lernen sollen im Leben. Deswegen war es mir wirklich wichtig, dass mein Buch Spiegel Bestseller wäre. Das ist natürlich total bescheuert, aber muss ich auch fairerweise sagen, war ich auch total heiß drauf. Und ich habe wirklich 2 Wochen lang jeden Tag 5, 6 Promotermine gehabt und ich stand in leeren Mediamarken mit 3 Müttern, die gedacht haben, was erzählt er da über die Zukunft? Es gab auch volle Hallen, es gab auch echt tolle Events, aber es gab auch wirklich, wo du da echt verloren war und keiner wusste, was du da stehst. Also ich habe mir die ganz bitterböse, harte Promotour beim ersten Buch auch gegeben.
Und hat aber nichts war am Ende ineffizient?
Nee, war schon effizient, weil da waren natürlich auch Morning-Shows dabei, Sat.1 und so weiter, aber uns waren auch wirklich volle Hallen dabei und wir hatten auch so einen Riesenstand auf dieser Buchmesse und so. Das war schon mega gut und da gab es auch Schlangen haben wir auf Social Media gezeigt, wirklich hunderte Meter Schlangen, wo Leute auf mich gewartet haben. Aber es gab halt auch wirklich, muss man auch sagen, ganz viel mal Mediamarkt und Co., wo irgendwie 3 Leute standen und ich dann trotzdem eine Stunde über das Buch erzählt habe. Es war eine interessante Mischung, es hat schon was gebracht, aber es war auch echt eine harte Promotour.
Und kommt noch mal ein drittes Buch oder war es jetzt?
Ja. Also wir sind dabei, es kommen 2, also ein ganz neues, was auch gar nicht von mir geschrieben ist, sondern von jemand anders. Die sind auf mich zugekommen. Und 1 mit einem etwas umfangreicheren Update.
Und das andere, da bist du der Herausgeber oder wie ist das?
Nee, das andere ist wirklich eine Kooperation mit einem Medienhaus, mit dem wir an verschiedensten Stellen sehr gut arbeiten. Die haben so verschiedene größere Leute darüber übers Leben geschrieben. Und dann war ehrenswerterweise auch eine Anfrage für meine Person. Und das, genau, das habe ich dann angenommen.
Okay. Ich bin gespannt. Alles klar, Frank, danke dir also für deine Zeit. Vorab für die, wir werden uns natürlich melden, das lasse ich mir nicht entgehen, für die Promo bei LinkedIn. Und ich bin sicher, also wir werden natürlich verfolgen, wie der Fonds läuft. Und wir hören uns hier an dieser Stelle sicherlich auch in den nächsten Monaten, wie in den letzten Jahren auch, demnächst mal wieder.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht. Auf bald.
Danke dir. Ciao, ciao. Den letzten Hinweis für heute trage ich mit besonders großer Freude vor, weil es sich so anfühlt, als ginge es jetzt endlich wieder los mit Live-Events rund um das Thema Digital-Business. Der erste dieser Art kommt jetzt am 9. September in Düsseldorf, und zwar der Digital Demo Day. Das ist die größte deutsche Startup-Messe und Konferenz für Industrial Tech. Entsprechend geht es da um Themen wie VR und AR und Robotik und KI, Blockchain, Cybersecurity, aber halt auch Space und SaaS und Quantencomputing, also ganz viele Buzzwords. Aber am Ende geht es ja auch darum, Menschen mit diesen Interessen, mit diesen Berufsfeldern zusammenzubringen. Und angeführt wird das Feld der Teilnehmer von prominenten Menschen. Der Klaus Hommels, einer der bekanntesten deutschen Investoren im Digitalbereich von Lakestar, ist dabei. Carsten Knobel von Henkel, die erste deutsche Astronautin, also passend zum Thema Space. Offensichtlich die Frau Randall, eine Schauspielerin, Politiker und so weiter. Wer Bock hat, dabei zu sein, live kostet es nur, in Anführungsstrichen, 29 Euro. Online kann natürlich auch dabei sein, hat man in den letzten Jahren fast schon gelernt, dass online auch was gehen muss. Kostet 19 Euro. Alle Infos unter digitaldemoday.com. Oder ansonsten einfach am 9. September in Düsseldorf dabei sein.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.